Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Wir machen heute, liebe Katharina, wieder einen sehr spannenden Ausflug in das Handwerk. Und darauf freue ich mich immer sehr, weil das ist für mich etwas, was ich nie verstehen werde. Ich werde immer drüber schreiben können, aber ich werde nie selbst irgendwie handwerklich etwas schaffen. Erstmal schön, dass du da bist, liebe Katharina Schlag. Hallo, grüße dich.
Hi, Tom.
Und du hast jemanden mitgebracht, der sich heute einfach mal selbst vorstellt. Wer ist denn heute mit dabei?
Ja, sehr gerne. Hallo, Tom. Hallo, Katharina.
Hi.
Danke, dass ich heute dabei sein darf. Ja, ich bin der Dominik. Ich habe vor 10 Jahren eine Möbelmanufaktur gegründet hier im Westerwald und wir fertigen hochindividuelle Inneneinrichtungen, Möbel für Privat, Objekt und Gewerbe.
Und zwar für welches Unternehmen? Wie heißt deine Firma?
Genau, meine Firma ist die Copado. Wir sitzen in Oetzingen heute, haben dadurch eine sehr gute Infrastrukturanbindung an der Autobahn und das ist für uns genau der richtige Standort.
Ich glaube, man darf dich noch nach dem Alter fragen. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 34.
34, ja. Siehst aber noch jünger aus, als du tatsächlich bist, wenn ich das so sagen darf.
Dankeschön.
Ich schmeiß noch deinen Nachnamen in den Raum, Hallier, Dominik Hallier. Und Dominik, wir haben am Anfang immer ein Zitat, das der Gast mitbringt. Wie lautet dein Zitat?
Ja, mein Zitat ist ganz klar, wir sind verliebt in das kleinste Detail, was wir mit unseren Händen schaffen.
Das ist aber mal wieder was Neues, Katharina. Mhm,
absolut. Und ich vermute, es ist auch quasi aus der eigenen Feder.
Korrekt.
Ja.
Du hast es selbst quasi entworfen. Was drückt das aus? Wofür steht das?
Ja, wir gehen halt bei unseren Kundenprojekten auf Details ein, um diese noch schöner zu machen, um einfach noch individueller, weil wir immer sagen, es ist dein Projekt, es ist deine neue Einrichtung oder auch dein schönes Wohnzimmer, das für dich hochindividuell ist. Und da kommt es eben auf die Details an.
Wir fangen mal ein bisschen weiter vorne an. Ich habe natürlich deinen Namen gegoogelt und das erste Bild, das ich gefunden habe, war, dass du Jahrgangsbester 2012 warst. Also herzlichen Glückwunsch dazu nochmal. Das ist schon ein paar Jahre her. Warum hast du dich in jungen Jahren dazu entschieden, ins Handwerk zu gehen?
Ursprünglich sogar mal aus Faulheit.
Das hört man gerne.
Genau, weil ich damals nach meinem Fanjob einfach keine Bewerbung schreiben musste. Und da ich Jahrgang 90 bin und wir ein extrem starker geburtenstarker Jahrgang waren, haben alle meine Klassenkameraden Bewerbung ohne Ende geschrieben, haben keine Ausbildungsstelle gefunden und ich habe eben einen Ferienjob gemacht und habe gesagt bekommen, hier, mach doch die Lehre bei mir. Und in der Sekunde war für mich alles klar, dass ich erstmal Schreiner werde.
Weil der Job dich sofort angesprochen hat?
Der hat mich sofort unfassbar angesprochen. Nein, wirklich ursprünglich aus Faulheit.
Tatsächlich aus Faulheit, okay.
Genau. Und nach 2 Jahren habe ich aber dann festgestellt, dass gerade die Herstellung von Möbeln, von individuellen Möbeln, dass mir das unfassbar viel Spaß macht, halt vom Rohmaterial nachher ein fertiges Produkt zu sehen, was auf den Kunden abgestimmt ist. Und dann war für mich auch klar, dass das genau das ist, was ich mal später machen möchte, und zwar rein die Möbelfertigung.
Spannender Karriereansatz, oder, Katharina?
Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man den Lehrmeister dazu kennt, finde ich es persönlich noch ein bisschen spannender, weil wenn der jetzt hört, dass das Faulheit war, geht das, glaube ich, nicht so mit seiner ursprünglichen Arbeitseinstellung einher. Aber ich denke, er wird damals schon auch erkannt haben, dass da Potenzial drin liegt, sonst hätte er wahrscheinlich die Lehrstelle gar nicht erst angeboten. Also.
Dominik, laut meiner Recherche hast du im Dezember 2022 dann Copado Kitchen gegründet.
Genau.
Aber du warst vorher schon Geschäftsführer bei Copado. Das musst du ein bisschen uns erklären. Wie war das Konstrukt? Wie bist du da eingestiegen?
Genau. Also die Copado, die habe ich ja 2014 gegründet. Mhm. Und wir machen schon seit Beginn an hochwertige Küchen. Wir sind aber auch da natürlich an unserem Kundenstamm, an den Herausforderungen gewachsen. Und haben dann festgestellt, dass wir ungefähr 50 Küchen im Jahr machen. Und daraus habe ich dann abgeleitet, okay, die machen wir alle ohne eigenes Studio. Das heißt, der Kunde hat so viel Vertrauen bei uns durch einfach die persönliche Beratung und durch Bilder geschaffen, dass er das Projekt mit uns umgesetzt hat. Und dann war für mich der einzig logische Schritt, dass ich eine weitere Marke aufbaue, die Copado Kitchen, mit einem eigenen Studio, wo wir einfach noch besser unsere Kunden abholen können, noch besser unsere Qualität rausfiltern und raus darstellen können, um einfach die schönen hochwertigen Projekte mit den Kunden gemeinsam abbilden zu können. Mhm. Und auch dafür kommen unsere Kunden hier in Schönwesterwald von Stuttgart über Düsseldorf bis hin Hamburg gefahren.
Wie kommt man auf Kunden aus Düsseldorf, Stuttgart und wo auch immer her? Also ich meine, es gibt ja Gott sei Dank sehr viele gute Handwerker in unserem Land. Wie werden die auf dich aufmerksam?
Empfehlungsgeschäft. Mhm. Läuft sehr, sehr viel über Empfehlungsgeschäft. Und viele holen sich dann Vertrauen eben über unsere Website oder auch über unsere Social-Media-Kanäle ab, wo wir einfach viele Projekte zeigen. Und das ist dann der erste Vertrauensaufbau und dann kommen die zu uns auch ins Ladenlokal.
Wenn du 2014 gegründet hast, dann warst du wie alt? 24, 25?
Ja.
Katharina, ist das, du sagst ja, du nickst mir im Kopf, das ist eine gute Idee, oder?
Ja, also ich finde, es ist eigentlich das beste Alter, um zu gründen, weil du noch viel falsch machen kannst, ohne dass es dich schon an den Rand des Wahnsinns treibt sozusagen. Also du hast einfach, wenn du so früh gründest, auch noch viel Zeit, Fehler, die man immer macht. Also es gibt keine Gründung, die nicht irgendwo einen Schritt beinhaltet, wo man 5 bis 10 Jahre später sagt, das hätte ich mal besser anders gemacht. Das gibt es einfach nicht. Und deshalb denke ich mal, je früher man gründet, desto mehr Zeit hat man, das im Zweifel auch wieder ein bisschen auszubügeln und sich aber auch noch weiterzuentwickeln. Also wir hatten das letzte Mal den Christian Scherer zu Gast, Multigründer, ja, der auch gezeigt hat, ich mache das im Zweifel nicht nur einmal, sondern wenn ich einmal gute Erfahrungen gemacht habe und Gründung funktioniert, dann mache ich das im Zweifel auch nochmal. Und wenn ich noch eine gute Idee habe, auch nochmal. Und das kann ich doch für die Region nur gut finden, wenn wir möglichst viele junge Menschen haben, die früh die Erfahrung machen, dass Selbstständigkeit was unfassbar Bereicherndes sein kann, wenn es eben funktioniert. Und wenn ich es teilweise vielleicht auch mit ein bisschen Unterstützung mache und mit Begleitung mache. Aber je früher ich diese positive Erfahrung mache, dass Selbstständigkeit, das Unternehmertum was sehr Erfüllendes und sehr Bereicherndes sein kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute in der Selbstständigkeit bleiben und vielleicht nicht nur in einer, sondern vielleicht sogar auch direkt in mehreren Zweigen sich ausprobieren mögen. Und da profitiert auch die Region von.
Mhm. Was war dein größter Fehler, Dominik?
Mein größter Fehler war am Anfang, zu viel Verantwortung abzugeben an Mitarbeiter, die einfach noch nicht auf dem Stand sind, wo man sie gerne hätte, und da auch nicht früh genug zu intervenieren und zu sagen, hier, stopp bis hierhin, jetzt müssen wir es eben anders machen und das ist ganz klar die Marschrichtung. Das kostet natürlich am Anfang super viel Kapital. Was noch ein großer Vorteil ist, wenn man jung ist, man ist einfach deutlich risikobereiter.
Mhm.
Ja. Man ist ungebunden, man hat in der Regel noch keine Familie, man hat noch keine Kinder, für die die komplette Verantwortung da ist. Ja, das heißt, man sieht nur die positiven Dinge und man sieht gar nicht, was alles schiefgehen könnte, weil man einfach auch weniger Erfahrung hat.
Jetzt gründest du einen Handwerksbetrieb mit 24 Jahren und es gibt bestimmt einige ältere, erfahrenere Handwerker, ich will fast sagen Haudegen, die ihr Handwerk so richtig gut verstehen. Bist du am Anfang ein bisschen belächelt worden oder hat dir da der Jahrgangsbeste geholfen aus dem Jahr 2012?
Nee, ich hatte eher am Anfang so die Herausforderung, dass viele Kollegen mit Ellenbogen in der Branche sind, die einfach Angst davor haben, dass man seine Kunden gehen könnte. Mhm. Aber dem ist nicht so. Es ist genug Arbeit auf dem Markt und man kann sich eher in seinen Stärken unterstützen, als hat man sich da irgendwo was abgräbt. Ja? Mhm. Ich denke da immer daran, dass wir schon echt große, tolle Projekte mit Kollegen, die es verstanden haben, hier gemacht haben, die wir alleine einfach vom Volumen gar nicht gestemmt hätten. Das war ein Anruf und dann haben wir die Sachen zusammen gemacht.
Mhm. Ist der Klassiker, ne, Katharina, zu denken erstmal, das ist Konkurrenz und vielleicht am Ende belebt sie dann eben doch das Geschäft.
Ja, sie belebt das Geschäft, aber ich glaube, dass wir insgesamt in der Wirtschaft an mehreren Stellen mittlerweile merken, dass Kooperation eben auch sehr, sehr sinnvoll sein kann. Genauso wie Dominik gerade gesagt hat, wir haben hier in der Region viele Unternehmen, die einfach klein sind in ihrer Struktur. Also der Großteil unserer Betriebe hat weniger als 10 Mitarbeitende. Und da bin ich natürlich begrenzt in dem, was ich einfach auch leisten kann. Und wenn ich zurückdenke an mein betriebswirtschaftliches Studium, da haben einem dann die Strategen immer schon erzählt, es ist nicht so gut, wenn du alles auf eine Karte setzt, sprich, wenn du nur einen großen Kunden hast und deine kleinen nicht mehr bedienst. Andererseits sind die großen Aufträge aber auch die, wo meistens mehr Geld mit zu verdienen ist. Das heißt, wenn ich die Chance habe, meine Stammkundschaft zu behalten und sie gut zu bedienen, aber zusätzlich, indem ich in die Kooperation gehe, auch von solchen Großaufträgen zu profitieren, dann ist das ein Gewinn für alle Seiten. Und dann ist es eigentlich blöd, solche Großaufträge dann nicht gemeinsam zu bearbeiten. Weil alleine kriegt sie keiner von beiden.
Genau. Plus, wir sind natürlich dadurch, dass wir eine sehr, sehr kostenintensive Branche sind, mit sehr, sehr hohem Maschinenaufwand, hohen Gebäudekosten und auch hohen Personalkosten, brauchen wir natürlich immer eine Grundauslastung in Form von Brot- und Wassergeschäften. Das heißt, wir benötigen einfach auch für die gesamte Kostenstruktur die großen Aufträge, ja, um die ganze Kostenstruktur einfach gedeckelt zu haben und haben dann natürlich unsere Sahneprojekte.
Hattest du nie Angst vor der Verantwortung für Maschinen, für Miete zahlen, für Mitarbeitende zahlen? Also das ist ja dann schon eine große Herausforderung mit Mitte 20, wo man einfach noch sehr viel lernt.
Ich glaube, dieses unternehmerische Zweifeln ist ganz normal, dass man das immer wieder mal hat, wo man sich einfach hinterfragt, ist das alles richtig so, was ich hier mache? Für wen mache ich das überhaupt? Und ist das ganze Risiko vollumfänglich auch wert? Ja. Und da muss man sich einfach sehr, sehr kritisch immer wieder mal hinterfragen. Ja. Wie geht es mir damit? Ist es das auch alles wert? Und wenn ich dann natürlich immer wieder zu dem Punkt komme, ja, das ist genau meine Bestimmung, das ist meine Erfüllung und mir und meiner Familie geht es damit gut, dann ist das auch der einzig richtige Weg für einen selber. Ich glaube, diese Zweifel sind immer wieder oder wenn halt größere Geldeingänge einfach nicht passieren vom Kunden, warum auch immer, ja, ich glaube, das ist ganz normal und das wird auch nie enden in der Tätigkeit von einem Unternehmer, ja, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und die Verantwortung kam und dieses Bewusstsein erst, als ich Papa geworden bin, weil man dann auf einmal das erste Mal wirklich Verantwortung für einen dritten Menschen hat. Und zwar vollumfänglich.
Du hast mal gesagt, dass du das auch machst, weil du Perspektiven und Arbeitsplätze schaffen möchtest. Das fand ich sehr beeindruckend, weil den Blickwinkel muss man auch erstmal haben in diesem Alter. Also wir wollen jetzt nicht immer auf dem Alter rumreiten, aber das ist schon eine Perspektive, die ich beeindruckend finde. Du lebst ja das so.
Also eins meiner größten Ziele war am Anfang wirklich mal mit Anfang 60 zurückblicken zu können und zu sagen können, okay, da gibt es irgendwo um die 20 Familien, den ich halt über mein Unternehmen einfach ein Leben lang Arbeit zur Verfügung stellen konnte.
Du hast jetzt wie viele Mitarbeitende?
Aktuell 23.
23. Das ist respektabel, ne, Katharina? Also nochmal, auch diesen Blick zu haben, zu sagen, ich möchte hier nicht nur für mich etwas haben und was entwickeln und etwas schaffen, sondern ich möchte auch für andere etwas schaffen. Ich finde, das ist ein beeindruckender Blickwinkel.
Ja, aber ich glaube, dass es genau so ein Antreiber ist, der einen auch ein bisschen leichter mit dem Druck und der Verantwortung umgehen lässt. Wenn man einfach weiß, dass das das persönliche Ziel ist und dass man sagt, ich weiß, dass ich das dafür mache. Für mein persönliches Zurückschauen, aber eben auch für dieses, ich möchte den Menschen Arbeit geben, ich möchte vielleicht auch jungen Menschen, die in die handwerkliche Ausbildung gehen, eine Perspektive geben. Und das ist vielleicht auch der eigene persönliche gesellschaftliche Beitrag, den man leisten möchte. Wenn man das so in sich verankert hat, ich glaube, dann nimmt das zumindest einen Teil der Last des Risikos. Einfach wenn dieses Wofür ganz klar ist. Und ich glaube, jetzt kenne ich Dominik ja auch schon ein bisschen länger und ich glaube, was auch hilft, ich weiß nicht, ob du das so empfindest, aber ich habe die Wahrnehmung immer, du bist auch sehr aktiv, du bist sehr aktiver Netzwerker und tauscht dich einfach auch aktiv mit anderen Unternehmern aus. Ja. Und einfach zu hören und mitzuerleben, okay, das ist gar nicht nur meins, sondern das geht dem gerade auch so oder zumindest so ähnlich, vielleicht nicht jetzt genau der Fall, aber sowas Ähnliches hat der auch schon mal gemacht. Ich glaube, dass auch das in diesen Phasen des Zweifelns und in diesem, boah, mache ich das alles richtig oder das geht ja nur bei mir alles schief gerade, dass dann einfach auch so ein berufliches Netzwerk einfach sehr hilfreich sein kann.
Wie wichtig ist das Netzwerk?
Für mich und Ticopado ist unser Netzwerk extrem wichtig. Das eine Netzwerk bei uns ist ganz klar deutschlandweit ein extrem großes Schreinernetzwerk über ähnlich strukturierte Betriebe, ja, weil wir uns ganz offen über alle Herausforderungen austauschen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Netzwerk. Und die anderen Netzwerke, branchenübergreifend, sind für uns ganz klare Türöffner und auch Sicherheitsgeber. Ja? Unser Produkt hält in der Regel beim Gewerblichen so um die 10 Jahre, bis der Steuerberater meistens sagt, du musst mal wieder investieren. Das heißt, wir sind jetzt gerade erst an unseren Dauerkunden und wiederkehrenden Kunden dran, außer die, die mehrere Filialen haben, die bauen natürlich öfters mit uns. Und gewerkeübergreifend können wir halt ganz einfach durch gute Partner vollumfänglich anbieten. Ja, das heißt, wir haben auch oft einen Anruf, was überhaupt nichts mit uns zu tun hat, wo ein Kunde einfach sagt, hier, Sie haben doch da ein gutes Netzwerk, Sie kennen doch einen. Und der zweite Spruch ist dann meistens, ja, ich melde mich dann noch mal nächste Woche, ich habe dann noch dieses, jenes, welches Anliegen, weil wir einfach Problemlöser vollumfänglich sind. Das ist halt sehr, sehr gut und dadurch bleiben wir bei unseren Kunden auch einfach im Kopf und mit den Kunden im Kontakt. Und man merkt, dass gerade wenn man in Führungsrollen ist oder mittleren Führungsebenen, dass es einfach in der sozialen Komponente etwas einsamer wird. Mhm. Ja, und dass einfach die Herausforderungen branchenübergreifend sehr, sehr ähnlich sind.
Kurze Pause, die WFG-Likes. Neue Runde der Zukunftswerkstatt Westerwald. Ziel des Praxisseminars mit der Uni Siegen ist es, herauszufinden, was Unternehmen denken, wie sie sind und was davon von der Belegschaft und Externen wahrgenommen wird. Alle Informationen unter zukunftswerkstatt.online. Blicken wir mal auf die Gründung. Du hast die ersten Jahre, die sind meistens nicht so besonders einfach. Und dann denkt man, jetzt kommt man so langsam in Schwung und wir wollen nicht ständig die Krisen der vergangenen Jahre wieder rausholen. Aber es gab sie nun mal, die Herausforderungen der vergangenen Jahre. Wie bist du und wie seid ihr damit umgegangen? Also ist das spurlos an euch vorbeigegangen? Habt ihr damit zu kämpfen? Wie gehst du damit um als junger Unternehmer, der du ja immer noch bist?
Nein, also das ist eine spannende und super spannende und schwierige Frage. Ja, wie gehen wir damit um? Also grundsätzlich gibt es für uns dann nur ein Motto und das heißt immer weitermachen. Ja, und einfach lösungsorientiert denken und keine Probleme sehen oder suchen, sondern einfach immer die Lösung in den Vordergrund, in den Fokus stellen. Und das Hauptaugenmerkmal da im Projekt ist, dass der Kunde nachher vollumfänglich zufrieden ist, egal was da für ein Aufwand hintersteht. Mhm. Ja. Weil nur ein zufriedener Kunde kommt wieder und begeisterter Kunde bringt uns neue Kunden. Genau davon leben wir. Und das heißt auch, wenn zum Beispiel Corona war für uns ein wirklicher Push. Wir sind in der Corona-Zeit umgezogen, wir sind in der Corona-Zeit nochmal extrem gewachsen mit Mitarbeitern. Wir haben in der Corona-Zeit angebaut und einiges erweitert und umstrukturiert. Und wir zehren heute wirklich sehr, sehr gut davon. Durch diesen Push. Was ein viel, viel gravierender Einschlag war, dass wir letztes Jahr leider einen Cyberschaden hatten, mit dem wir immer noch kämpfen. Und da aber jetzt in den letzten Zügen sind, da kann ich aber auch nur jedem empfehlen, wirklich einen starken Partner zu haben, seine IT immer wieder mal zu hinterfragen. Ja? Denn Backup ist schön und gut, aber wenn das Backup nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Unsere haben zum Glück gut funktioniert und auch unser IT-Partner hat da wirklich sehr, sehr gut und richtig gehandelt. Und da ganz klar auch zum Glück eine Versicherung abgeschlossen zu haben vorher.
Eigentlich unglaublich, dass man auf Unternehmen deiner Größe kommt, um da einen Cyberangriff zu machen. Also da fehlen mir immer noch die Worte und das Verständnis auch dafür. Ich kriege das nicht in den Kopf, wie sowas Sinn macht und wie sowas funktioniert. Von der Entwicklung her auch stark, ne? Katharina, also zu sagen, wir schauen, wie wir wachsen können, wir schauen, was wir tun können, wir haben den Fokus Kunde, also das sind auch alles sehr, sehr reife Schritte und sehr wichtige Sichtweisen, die Dominik, glaube ich, mitbringt.
Auf jeden Fall und es ist ja, also wir haben ja ganz viel über die Copado jetzt auch noch gar nicht erzählt, ne? Also es gab ja noch eine andere Schreinerei, die dann mit in die Copado eingeflossen ist, will ich mal so sagen, also auch da Nachfolgen können auch so funktionieren und auch sehr freundschaftlich funktionieren, soweit man das eben von außen beurteilen kann. Es gibt noch ganz viele andere Projekte, die ich persönlich ganz faszinierend finde, mit alten Türen und so weiter. Also da, genau. Es gibt da ganz viele Sachen, wo man bei Copado einfach auch nochmal reingucken kann. Aber das, was mich eben begeistert, ist so diese, sind zwei Dinge. Das eine ist nicht die Kundenorientierung, die setze ich in dem Bereich schlicht und ergreifend voraus. Das ist, wenn ich in der Möbelfertigung oder in der Möbelmanufaktur bin, dann bin ich automatisch nach meinem Verständnis individuell und kundenorientiert. Was ich spannend finde, ist das eine, dass mein Eindruck von außen immer ist, dass es durchaus ein solides Wertesystem gibt. Also es kündigte sich gerade schon so ein bisschen an mit, ich möchte Arbeitsplätze schaffen, ich möchte den Menschen eine Perspektive geben, ich möchte sie in Lohn und Brot bringen. Das ist auch so ein bisschen dieses Recycling-Türen-Projekt, was da so ein bisschen Anklang vermuten lässt. Und das andere ist eine unfassbare Dynamik. Jetzt kann man sagen, ja gut, als kleines Unternehmen mit 23 Mitarbeitenden ist das vielleicht auch ein bisschen leichter als mit einem Schlachtschiff jenseits der 500 Mitarbeitenden. Das ist vielleicht in der Dynamik ein bisschen leichter. Ja, aber selbstverständlich ist es eben auch nicht. Und diese ganzen Themen eben nicht nur vor die Füße geworfen zu kriegen und irgendwie damit umzugehen, sondern auch seine Lehren daraus zu ziehen, das Team mitzunehmen, es mit in die eigenen Netzwerke zu tragen, zu sagen, ey Leute, das ist uns passiert. Das war scheiße, Entschuldigung. Aber ne, alleine in einem Podcast zu sagen, wir sind gehackt worden, ist halt einfach offener Umgang mit den Dingen. Und das sind Dinge, die passieren. Die Erfahrung machen mehr und mehr Unternehmen, bedauerlicherweise auch bei uns in der Region. Und es ist einfach wichtig, sich klar zu machen, gerade beim Thema Cybercrime, dazu hatten wir auch schon eine Veranstaltung, weil es eben so extrem wichtig ist, zu sagen, naja, ich bin klein und ich habe ja nur 23 Leute, was wollen die bei mir schon finden? Darum geht es nicht. Mhm. Es ist einfach nicht mehr die Frage. Klar. Und deshalb finde ich, ist es ja sehr wichtig. Und deshalb habe ich Dominik eingeladen, weil wir da mit einer Person so schön viele Perspektiven auf ganz unterschiedliche Dinge kriegen.
Eine spannende Sache, die du vorhin angedeutet hast im Vorgespräch. Copado hat ein Manifesto. Erklär uns, was dahinter steckt.
Genau. Vor ungefähr anderthalb Jahren haben wir damit angefangen, auch mit jemandem, der bei mir extern fürs Marketing zuständig ist. Der hat gesagt, hier, ihr baut so schöne hochindividuelle Produkte, da lass uns mal gemeinsam ein Manifesto schreiben, was einfach die Gefühle und die Wertigkeit für eure Produkte besser rausbringt. Damit wir das eben auf allen möglichen Ebenen auch publizieren können und was wirklich einiges an Werten aussagt. Und jüngst habe ich auch eine tolle Kundin einfach gefragt, hier, was sagst du dazu? Und innerhalb von 10 Sekunden hat sie sofort zurückgeschrieben, hier habe ich mir schon angehört und genau das war auch quasi das i-Tüpfelchen, warum ich ohne zu zögern bei euch bestellt habe, weil ich einfach sage, hey, wer so weit geht im Handwerksunternehmen, das habe ich auch komplett selber vertont und gesprochen, der guckt einfach auf Details.
Spannend, auch das ist ein spannender Schritt, ne?
Auf jeden Fall, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch noch nicht so sehr darauf geachtet. Also ja, Werte und Leitlinien, das findet man schon mal. Aber ein Manifesto hätte ich jetzt so auch vom Chef selbst vertont, wüsste ich jetzt gerade nicht, wo ich das finde ansonsten.
Ein guter Chef übrigens. Ich habe auch mal geschaut, wie so die Bewertungen sind von Mitarbeitenden. Das ist auch immer ganz spannend. Du gehst auch immer auf Bewertungen ja auch ein und machst dann immer auch nochmal eine Tür auf, wenn es Kritik gibt und sagst, hey, ich bin ansprechbar dafür. Stichwort Mitarbeitende. Wie ist es denn bei euch gerade so? Also ich meine, du hast sicherlich ein tolles Team um dich rum. Wenn du Leute brauchst und suchst, ist das schwierig? Findest du leicht Azubis? Vielleicht nimmst du uns da mal so ein bisschen mit und erklärst uns da deine Perspektive.
Ja, auch das ist bei uns sehr spannend, denn wir haben keinen wirklichen Fachkräftemangel. Mhm. Ja, wir haben einen Flaschenhals. Das ist bei uns ganz klar die Projektleitung und die technische Arbeitsvorbereitung. Allerdings als Fachkraft in der Produktion und in der Montage haben wir keinen Mangel, weil wir sehr, sehr offen suchen. Wir machen ja sehr viel Werbung, wir machen sehr viel Radiowerbung und sind einfach überall präsent. Und wir haben immer deutlich mehr Bewerber im Zugriff, potenzielle Bewerber, als wir wirklich Arbeit zur Verfügung stellen könnten oder auch die alle einstellen können. Das heißt, unser Flaschenhals da zum Beispiel ist eben die mittlere Führungsebene. Die sind sehr, sehr rar, die Leute, ja, die guten wechseln natürlich auch sehr ungern, zum Glück, weil sonst würden meine ja auch wechseln. das heißt, Fachkräftemangel für uns als Betrieb kann ich nicht unterschreiben. Denn die guten Leute kommen wirklich zu uns. Bei den Auszubildenden haben wir eben schon drüber gesprochen, finde ich ein bisschen schwieriger gerade, weil wir halt in den letzten 3-4 Jahren mehr negative Erfahrungen gemacht haben mit den jungen Menschen als positive. Und zwar meistens in der Form, dass einfach die Motivation sehr, sehr schleppend ist. Das heißt, super häufig unpünktlich, ja, krank oder auch null Werte und Erziehung. Ja. Also es fängt bei mir einfach damit an, dass wenn jemand morgens einen anderen begegnet, der die Tageszeit sagt. Ja? Und das ist vollkommen egal, wo der ist oder wer sein Gegenüber ist. Das hat für mich mit Respekt zu tun. Und wenn diese Not, ja, diese Tugenden einfach fehlen, habe ich damit schon ein Problem. Weil da bin ich einfach ganz anders erzogen. Und wir hatten vor 2 Jahren einen Lehrling, der hat es geschafft, im ersten Monat bei 21 Arbeitstagen 18 Tage zu spät zu kommen und 3 Tage krank zu sein.
Schwierig, ne? Katharina, klar. Ja. Das ist ja also, nicht neu, das Thema natürlich, klar, aber mal aus Sicht eines Unternehmers.
Ja, einfach nicht haltbar. Also ich sag mal so, beim zu spät kommen, jetzt kann man sagen, ob der jetzt um 7:30 oder um 7:55 an der Maschine steht, ist ja der Maschine erstmal egal. Aber also erstens hat das was mit Wertschätzung zu tun und einem grundsätzlichen wir arbeiten im Teamverständnis. Aber spätestens dann, wenn ich zur Montage fahre, und das werde ich als Azubi immer müssen, um zu verstehen, was passiert denn am anderen Ende, egal wie die Karriere im Unternehmen irgendwann aussehen mag, ich muss dann erstmal mit raus. Und der Trupp hat eine Abfahrtszeit, weil der einen Kundentermin hat. Da geht's nicht, dass ich mal 10 Minuten, mal 20 Minuten einfach zu spät komme. Das geht nicht. Das sind einfach Sachen, die lassen sich mit dem, was dann ja auch an Qualitätsanspruch unternehmensseitig nicht nur da ist, sondern da sein muss, überhaupt nicht mehr vereinbaren. Das geht nicht. Das kann mal passieren. Genau. Aber 18 Tage von 21
ist schon mal eine Hausnummer.
Ja, No-Go. Aufhebungsvertrag, fertig.
Definitiv.
Entschuldigung.
Nicht, ja, klar. Habe ich auch die Unterstützung der Handwerkskammer gehabt.
Ja.
Ganz klar. Was da auch ein Thema ist bei uns, auch wenn wir eine Tischlerei sind, wir haben im Vergleich schon flexible Arbeitszeiten. Da gibt es bei uns nur den einen Deal, wenn zum Beispiel jemand früher anfängt, niemals alleine. Ja, sondern es ist dann immer ein sinnvolles Team, eben von 2 Mann. Und wenn jemand sagt, hier, warum auch immer, er will morgen eine Stunde früher gehen, und er hat jemanden zweiten und die fangen eine Stunde früher an, dann haben die genauso ihre Arbeitsleistung eben erbracht und dann fangen die eben früher an und sind früher weg. Und gerade im Sommer machen die Jungs das einfach eben, ja, wegen dem Sommer ganz gerne.
Klar.
Genauso in der eigenen dynamischen Einschätzung teilweise, wenn wir merken, dass wir einfach von Maschinenlaufzeiten, weil die Maschine den Takt vorgibt in bestimmten Bereichen, dass wir einfach mehr Zeitstunden brauchen bis zum Termin, dann organisieren sich die Jungs das entsprechend, dass die einen eine Stunde früher anfangen und die anderen 2 Stunden später. Und somit haben wir pro Tag, ohne dass jemand Überstunden macht, 3 Stunden mehr Maschinenlaufzeit generiert.
Das ist auch ein guter Schritt, absolut.
Ja, und man muss dazu sagen, bei euch ist ja auch alles im Vergleich zu vielen anderen digitalisiert. Also das Team hat ja schon auch eine andere Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, bestimmte Dinge auch einfach auf digitalen Wegen abzustimmen. Ich muss bei euch keinen Aushang am schwarzen Brett machen und sagen, ich möchte morgen eine Stunde früher, wer will auch, sondern das läuft ja auch ein bisschen anders.
Genau. Wir zeigen auch ganz transparent unseren Jungs in der Werkstatt über ein großes Display, wer wo ist. Einfach, das ist ein Gefühl der Sicherheit, ja. Weil gerade auch ältere Mitarbeiter ganz gerne wissen, wo sind denn meine jungen Kollegen, wenn die eine Woche lang nicht gesehen haben. Und dann bringt das einfach Sicherheit bei denen, wenn die wissen, okay, der ist halt in München, in Hamburg, in Berlin oder in Stuttgart.
Kurze Pause. Hey, hör mal, das ist interessant. Vom einfachen Verkaufsmodell schwenkte Hilti um auf ein Online-Abo-System für Bohrmaschinen. Nachdem der Baumaschinenhersteller festgestellt hat, dass das Hauptproblem seiner Kunden die Verfügbarkeit von entsprechenden Gerätschaften ist, investierte das Unternehmen in ein Open-Fleet-Management-System. Hier können die Kunden das benötigte Material mieten. Ein Blick noch, eine Perspektive von dir noch auf das Thema New Work, also wie viele Leute nehmen die Maschine mit nach Hause, arbeiten im Homeoffice? Wahrscheinlich niemand, völlig klar. Die arbeitet sicherlich auch 5 Tage die Woche. Trotzdem sind das ja immer auch Herausforderungen, die immer mal wieder auch zum Thema werden. Wie gehst du damit um in einem Handwerksbetrieb, in dem man ja gewisse Dinge einfach nicht tun kann und nicht anbieten kann?
Ja, das ist...
Stellst du dir gerade vor, der nimmt die Maschine mit nach...
Entschuldigung, ich muss lachen, weil ich weiß, dass es den Test schon mal gab und ich fand es einfach großartig, wie die Reaktion war.
Das
aber
musst
das darf Dominik selber
erzählen. Das musst du uns jetzt erzählen.
Genau. Wir haben mit der 4-Tage-Woche begonnen in einer Abteilung und zwar bei Monteuren, die über die Woche unterwegs sind auf größeren Baustellen mit Übernachtung. Die ersten 3 Wochen fanden die das super, dann haben die Montag bis Donnerstag gearbeitet, waren donnerstags dann zurück und hatten freitags frei. Dann fing es so langsam an dynamisch zu werden, dass ich die freitags wieder gesehen habe. Zwar nicht morgens um 7, aber dann um 9, dann wurde mal ein Auto sauber gemacht oder geladen, neu bestückt. Und kurze Zeit später wurde dann freitags wieder irgendwo eine Tagesmontage gemacht. Da habe ich gefragt, hier Jungs, ihr könnt ja gerne die Stunden machen, wenn ihr teure Hobbys habt und das Geld braucht, ja. Aber warum denn nicht? Ja, sie haben halt festgestellt, dass halt der eine Tag mehr ja auch ziemlich langweilig irgendwann ist im Erwachsenenalter mit PlayStation zocken, weil die ganzen Kumpels, die sind ja auch arbeiten und die Freundin oder Frau ist ja auch arbeiten und dass dann unterm Strich der eine Tag, beziehungsweise ja 4 Tage im Monat, nur Geld kosten, aber keine weitere Einnahme hat.
Ah, okay. Klar, natürlich, man hat mehr Zeit, man gibt mehr Geld aus.
Man hat mehr Zeit, man gibt mehr Geld aus, genau das ist es. Mhm. Und dann sind wir wieder davon zurückgegangen. Also wir haben es ausprobiert in einer Abteilung und sind dann von da zurückgegangen. Was bei uns leider nicht funktioniert, natürlich habe ich schon oft mir durchgerechnet, ob eine 4-Tage-Woche für uns Sinn macht, ja, von der Maschinenauslastung, von allem drum und dran. Allerdings sind unsere Lieferketten nach wie vor seit Corona extrem verzerrt. Mhm. Dass wir einfach diesen 5. Tag in der Logistik, in der Anlieferung von Halberzeugnissen und Materialien brauchen, weil wir es sonst fast unmöglich termingerecht zu produzieren.
Wir kommen so langsam zum Ende dieses heutigen Podcastes. Du hast vor einem Jahr auf LinkedIn etwas gepostet. Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Was hast du im vergangenen Jahr anders gemacht?
Vergangenes Jahr habe ich mich von meinem ehemaligen Geschäftspartner getrennt, denn ich habe mal jemanden mit reingeholt, auch nachdem ich Papa wurde. Das hat aber langfristig und nachhaltig nicht funktioniert und von dem habe ich mich wieder getrennt. Und da habe ich dann natürlich auch als Konsequenz die Kitchen raus entwickelt.
Mhm. Das heißt aber, mit Henry Ford gesprochen, du schaust schon immer auch auf das, was du machst und wie du dich weiterentwickeln kannst, auch persönlich, egal ob es gut läuft oder ob es mal schwieriger ist. Weil das finde ich auch unheimlich wichtig, ne? Katharina, gleich auch an dich die Frage, da immer drauf zu schauen und zu reflektieren und auch kritisch zu sein, sich selbst gegenüber. Bist du das?
Ja, bin ich. Ich habe seit 3 Jahren auch echt einen guten Mentor bei mir an der Seite. Am Anfang haben wir uns oft getroffen und unterhalten. Ich gebe auch sehr, sehr viel Zeit und Geld einfach für externe Coaches und Schulungen aus. Und da haben wir auch herausgearbeitet, dass zum Beispiel ich als Mann kenne mich mit Gefühlen außer Hunger, nass und kalt nicht so wirklich aus. Aber eins der stärksten, was mich bestrebt, ist ganz klar die Zufriedenheit. Und wenn ich zufrieden bin, dann merken das meine Jungs, dann performt auch das Unternehmen sehr, sehr gut. Und wenn ich eben merke, dass meine Zufriedenheit sehr, sehr nach unten geht, dann weiß ich auch genau, was ich machen muss, um die wieder herzustellen. Und wenn man sowas weiß, das sind kleine Hebel, dann kann man damit sehr gut arbeiten.
Katharina, an sich arbeiten, egal in welchem Alter, wichtig, ne?
Immer. Und also, die einen sagen die schlechte Nachricht, ich finde es eigentlich eher die spannende Geschichte, du bist halt nie fertig. Es gibt immer wieder ein neues Themenfeld, es gibt immer wieder eine neue Facette. Und ich glaube, dass wir insgesamt manchmal dazu neigen, unseren eigenen Einfluss auf unsere Umwelt zu unterschätzen. Und wenn wir das tun, laufen wir auch einfach Gefahr, dass wir ganz unbewusst irgendwas in unser Umfeld verströmen, was weder dem Umfeld noch in der Resonanz uns gut tut. Also ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, insbesondere dieses Thema Bewusstwerdung über Wirkungen, über Wechselwirkungen, über was ist meins, was ist deins, wo gehört hier welche Emotion vielleicht auch hin und wie kann ich damit umgehen, weil ganz ehrlich, zu glauben, dass Emotionen im Berufsleben nichts zu suchen haben, ist einfach schon längst nicht mehr haltbar in meiner Welt, weil wir sind alles emotionale Wesen als Menschen. Das heißt nicht, dass ich Stuhlkreise machen muss und jeder mal auf den Arm darf, aber es heißt einfach, es sind immer Emotionen mit im Raum, egal in welcher Konstellation ich da sitze. Und es wird für alle Beteiligten einfacher, wenn ich das einfach mal anerkenne und sage, ja, es ist halt so. Wir sind Menschen und wir sind emotional. Das ist auch völlig in Ordnung so. Und wenn ich das weiß und mir das bewusst mache, kann ich auch anders damit umgehen. Und dann kann ich auch mit der einen oder anderen Reaktion anders umgehen. Und kann, wenn ich dann mit dem Arbeiten an mir selber auch ein bisschen weiter bin, meine Emotionen auch ein bisschen anders steuern und nicht mehr zulassen, dass das einfach alles so rauspoltert, sondern direkt in dem Moment reflektieren. Und also ja, kurze Antwort, ja, arbeiten lebenslang, hört nicht auf, vor allen Dingen an sich selber. Und wenn wir das alle tun, geht es der Gemeinschaft insgesamt auch ein Stückchen besser.
Was für schöne Worte, eigentlich ein tolles Schlusswort, aber das letzte Wort hat dann doch immer noch der Gast. Lieber Dominik, zum Schluss, welche Perspektiven, deine Perspektive, deine Ziele für die nahe Zukunft, wie schauen die aus?
Meine Perspektive und Zukunft für uns ist ganz klar, dass wir hier in der Region einfach stark und sicher sind und dass wir auch in der Region zusammenarbeiten und nicht immer über den großen Tellerrand nach ganz Deutschland rausschauen. Denn wir haben tolle Unternehmen, wir haben im Umkreis von 30, 50 Kilometer alles an Unternehmen, Zulieferer, Produzenten, die man braucht, und zwar für jegliche Art von Dienstleistung oder Arbeit. Und das sollten wir auch hier in der Region lassen. Denn hier sind ganz klar, hier ist unsere Zukunft, hier sind unsere Kinder. Ja, die gehen hier zur Schule und da sollten wir einfach auch hier die Arbeitsplätze erhalten.
Danke, Katharina. Danke, Dominik. Das war sehr interessant.
Danke, Tom.
Danke, Tom.
Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.